Genau. Und starten würde ich mit Abine Zöllner. Nicht irritiert sein, einfach ich ist Abine Zöllner, das ist so der Tarnname. genau. Und du bist eine unserer Gästinnen heute.
Ja,
Und ja,
hallo.
wir freuen uns auch von dir zu hören, wer du bist und warum du hier bist.
Okay, also ich bin Abine Zöllner und habe 25 Jahre bei der Berliner Zeitung gearbeitet. Das war natürlich die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Markus Decker war da mein geschätzter Kollege. Und ja, die erste Frage ging ja so in die Richtung, wie meine Ost-West-Geschichte ist. Ich bin also in Ost-Berlin geboren. Meine Mutter war chinesisch-englisch-Dolmetscherin und mein Vater war ein wirklich strammer Kommunist aus Afrika, der erst in Moskau an der Parteihochschule war und dann ein Jahr später nach Leipzig kam und dort an der Karl-Marx-Universität Journalistik studiert hat. Der hat dann auch für die Magdeburger Volksstimme gearbeitet später und war zum Schluss Dozent in Berlin. Also er war ein überzeugter Kommunist, hat sogar sein erstes Kind im Bus schon nach Juri Gagarin benannt. Also es hieß Juri. Er hat aber 1973 die DDR total enttäuscht verlassen, weil er sich Kommunismus völlig anders vorgestellt hat und auch zu den Leuten gehörte, die sagten, Kommunismus funktioniert nicht, solange Menschen daran beteiligt sind. Ja, mein Vater war fleißig. Seine Abschlussarbeit war die über die Völkerschlacht bei Leipzig. Das hat mich alles noch nicht so beeinflusst. Ich bin eher durch Zufall später zum Schreiben gekommen, denn ich konnte in der DDR nicht ohne weiteres Abitur machen, studieren und schon gar nicht Journalistik studieren, weil mein Vater aus nicht-sozialistischem Ausland kam. Also es spielte keine Rolle, dass er Kommunist war. Es war viel wichtiger, dass er aus dem westlichen Ausland kam. Mir blieb eine Menge verwehrt. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg praktisch in Berlin einen Journalistenkurs besucht, der hieß Vom Handwerk für massenwirksames Schreiben. Und dort waren auch die ganzen Dozenten, oder da waren viele Dozenten aus Leipzig und das war eigentlich Journalistik bloß ohne Marxismus, Leninismus, also gar nicht mal so schlecht, ja. Dann habe ich mich bei der Berliner Zeitung beworben. Kurz vor der Wende bin dort abgelehnt worden von der Kaderabteilung, hatte auch mit meinem Vater zu tun und konnte ehrlich gesagt als Journalistin erst am 1. Januar 1990 bei der Jungen Welt anfangen. Und das war eine tolle Zeit. Die Umbruchzeit war sowieso die beste Zeit. Ich habe dann noch Jürgen Kuczynski kennengelernt. Der war da Kolumnist. Ich weiß nicht, ob der Ihnen noch was sagt, aber der war brillant und mein absolutes Vorbild. Ich wünschte, ich würde wenigstens zur Hälfte eines Tages an ihn heranreichen. Ja, ja und ich habe trotzdem viele Erfahrungen in Ost und in West gemacht mit den Medien. Vielleicht soll ich gleich dazu kommen, welche Erfahrungen ich gemacht habe oder so hintereinander weg,
Gerne, du darfst
während mich das
erzählen, was auch immer
hier
du gerne jetzt loswerden möchtest.
ist. Okay. Also ich bin sehr leidenschaftliche Journalistin und ich finde aber, man braucht nicht nur eine Leidenschaft für gute Texte, sondern ich finde auch ein Gespür für gute Themen, sondern ich finde, einige Journalisten verstehen das miss. Man ist ein Dienstleister. Also als allererstes ein Dienstleister am Leser, Zuhörer oder Zuschauer. Und man muss vor allen Dingen die Texte immer dolmetschen und übersetzen. Und denn wenn wir nicht mehr verstanden werden, dann bleiben wir unverstanden und dann wirken die Journalisten auch nicht mehr glaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit gehört einfach zu unserer DNA. Vor dem Mauerfall, da gab es ja täglich propagandistische Erfolgsmeldungen, das weiß jeder aus der sozialistischen Produktion, die alles übererfüllt hat und so weiter. Der Arbeitsplatz wurde immer wieder zum Kampfplatz für den Frieden erklärt. Es gab unwahrscheinlich viele Phrasen. Der Wahrheits- und Informationsgehalt der Nachrichten war relativ gering, muss ich ehrlich sagen. Es wurde viel verschwiegen, viel verzerrt und die Wirklichkeit wurde aufgehübscht. Die Leser haben es aber durchaus verstanden. Ich kann jetzt vor allen Dingen für die Zeitung sprechen, zwischen den Zeilen zu lesen und haben sowieso meistens nicht den Politikteil, sondern lokales Sport oder Kultur gelesen. Ja. Tatsächlich wurden die Medien aber damals staatlich gesteuert, anders als heute. Also ich weiß es definitiv von der Magdeburger Volksstimme und von der Berliner Zeitung. Denn da hat die DDR, der Apparat hat seine Wachsamkeit genutzt für die Kontrolle. Und da haben die Ministerien eingewirkt, die SED-Bezirksleitung, die Agitationsabteilung im SED-Zentralkomitee. Und es gab wöchentlich sogar Mitteilungen vom Presseamt der DDR, das gab es auch. Und da stand drin, was in den Zeitungen unbedingt stehen sollte und was nicht. Da wurde teilweise bis zu Ende ausformuliert. Das hatte manchmal auch zu tun mit der Mangelwirtschaft. Und deswegen habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Also zum Beispiel in der Berliner Zeitung war es so, es durften eine Zeit lang keine Schiffe per Foto abgedruckt werden, weil die hätten Fernweh verursachen können. Es durften keine Brücken abgebildet werden, weil dann an den maroden Zustand der heimischen Brücken erinnert worden wäre. Es durften auch eine Zeit lang keine Autos abgedruckt werden, weil damit die unerfüllbaren Motorisierungswünsche der DDR-Bürger geweckt worden wären. Und Restaurants und Speisen war auch immer sehr kritisch, weil nicht klar war, ob es das dann noch gibt, wegen der knappen Ressourcen, wenn es gedruckt ist. Also es war manches ein bisschen schwierig. Es gab natürlich auch eine Zensur und die Journalisten hatten mit der Zeit ein Gespür dafür entwickelt, was man schreiben durfte und was nicht. Natürlich war an erster Stelle dem Klassenfeind nicht in die Hände zu spielen. Es gab auch viele Diskussionen mit dem Chefredakteur, die waren auch immer möglich. Die Chefredakteure der Zeitung waren sehr unterschiedlich, manche waren wirklich gute Chefredakteure, aber meistens waren die Diskussionen natürlich zwecklos, weil der Chefredakteur musste seinen Kopf dafür hinhalten, was am nächsten Tag in der Zeitung stand. Nach dem Mauerfall, da gab es so eine Zeit der Offenbarung für mich erstmal, also für mich persönlich. Ich durfte viel mehr schreiben und vor allen Dingen alles offen aussprechen. Allerdings wurde seltener mit dem Chefredakteur diskutiert und irgendwann merkte man auch, dass es da plötzlich um Arbeitsplatz und Existenzen ging, wenn man zu stark diskutierte. Die völlige Offenbarung für mich war aber, dass wir nicht mehr so viel mit Substantiven geschrieben haben, sondern sehr viel mehr mit Verben. Und das fand ich so interessant. Also 1992 war ich schon 2 Jahre bei der Berliner Zeitung, dass ich dann trotzdem nochmal zur Henri-Nann-Schule in Hamburg gegangen bin, um den Westjournalismus zu lernen. Und da wurde eben das ja ausgetrieben, die Substantivierung. Und ich habe mal einen Satz aus der Berliner Zeitung vorbereitet. Wenn Sie möchten, würde ich den gerne mal vorlesen und dann würde ich gerne mal wissen, wer in dieser Runde den Satz versteht. Also es geht um Substantivierung. Der ist aus der Berliner Zeitung. Auf dem Bundeskongress des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands im Palast der Republik verfolgten die Delegierten während der zweitägigen Aussprache die unter Führung der Arbeiterklasse fest verbunden mit allen gesellschaftlichen Kräften, die in der Nationalen Front der DDR gemeinsam für die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserem Lande einstehen, die Aufgaben in Angriff genommen und die hohen und begeisternden Ziele, die für die Stärkung unseres sozialistischen Staates gestellt sind, mit ganzer Kraft erfüllt werden. Das war unser Kosmos der Aufklärung. Mitunter, ja. Also es ist ein Originalsatz und das ist die Substantivierung, die ich meine. Stefan Heim charakterisierte diese Form der Sprache ja als DDR-isch, als gepflegt bürokratisch, voll hochtönender Substantive, die mit entsprechenden Adjektiven verbrämt werden. Und er hatte recht. Was ich dann also in der Wende toll fand, mehr Verben, man hat sich mit Sprachmanipulation befasst, mit Sprachverfall. Und auch mit Sprachbarrieren, das war wahnsinnig interessant und ich lernte natürlich auch Euphemismen kennen und andere Sachen. Also zum Beispiel, ich versuche es mal plastisch darzustellen, der Westen sprach vom Rettungsschuss, der Osten vom Todesschuss. Der Westen sprach von der Antibabypille, der Osten anfangs noch von der Wunschkindpille. Das war nicht immer so. Der Osten hatte auch eigene Kreationen. Die Sättigungsbeilage kennt ja jeder. Die flügelte Jahresendfigur ist eine Erfindung, die gab es nicht. Also dafür gibt es keine Quelle. Es lässt sich nicht verifizieren. Das ist der größte Blödsinn. Ja. Aber wir hatten Schallplattenunterhalter, das waren die DJs. Wir hatten Phonomimiker, die hießen im Westen Travestiekünstler. Wir hatten eine Kaderabteilung, der Westen hatte eine Personalabteilung. Und wir hatten Stehbrettsegler und die Westler hatten Surfer. Also das Deutsch ging schon ein bisschen auseinander. Die Stasi hatte sogar ein eigenes Wörterbuch. Es gab umgangssprachlich viele Sachen. Man hat von Rotlichtbestrahlung gesprochen für Parteischulung oder für Horch und Guck für die Stasi. Aber die Stasi selbst hatte auch zum Beispiel Worte wie Kompromat. Kompromat ist ein Wort, was es eigentlich nicht gibt, aber es hieß, Es bedeutet eben, wenn man jemanden als IM anwirbt und er lehnt ab, dass es Methoden gibt, um ihn weich zu klopfen und ihn in kompromittierende Situationen zu bringen. Also das ist einfach so ein Gewächs, was eigentlich nur in der DDR entstehen konnte. Dann gab es, die Umbruchzeit war toll und dann kam der, und dann würde ich mal die heutige Situation beschreiben. Ich habe mich aus dem Tageszeitungsgeschäft verabschiedet. Ich bin eines Tages morgens aufgewacht und habe gewusst, ich gehe nicht mehr zur Zeitung. Mir hat die Arbeit keinen Spaß mehr gemacht, so wie sie heute gemacht wird. Aber davor hatte ich noch ein Erlebnis mit unserer Politikchefin, die hat einen Leitartikel geschrieben über die neuen Sozialhilfeempfänger. Und die Überschrift war die neuen Neger. Und da habe ich sie gefragt, und sie schrieb dann also über Sozialhilfeempfänger. Und ich habe am nächsten Tag auf der Seite 4 eine Antwort geschrieben. Und meine Frage war eben, wer denn die alten Neger waren. Also über das Wort muss man nicht weiter reden. Das hat seine Unschuld verloren durch seine missbräuchliche Verwendung. Aber was mir da zum allerersten in meinem Leben passiert ist, ist, dass ein Artikel von mir nicht gedruckt wurde, weil sie Kraft ihrer Wassersuppe einfach ein bisschen höher stand und später sogar unsere Chefredakteurin wurde. Und sie hat eben mir lang und breit erklärt, dass das keine Diskriminierung ist, dass ich zu empfindlich sei, dass sie mich nicht versteht. Und sie hat nicht verstanden, dass Rassismus nicht verhandelbar ist. Und da kann ich nur sagen, ich habe mein Zensurerlebnis, mein einziges Zensurerlebnis im Westen gehabt und nicht zu Ostzeiten. Das fand ich sehr interessant. Heute finde ich, dass durch die politische Korrektheit, also wie Gendern und Rassismus, die Sprache immer weniger sensibilisiert wird, sondern eher radikalisiert. Das finde ich bedenklich. Heute wird Sprache auch nicht mehr ermittelt, sondern sie wird festgelegt. Also es fängt schon so etwas an, wirklich Sprache zu diktieren. Das war früher anders. Heute wird mit Begriffen wie Framing, Narrativ, Claim gearbeitet. Da wird vom transformatorischen Potenzial von der Persistenz und dem Othering geredet und die Leute wissen nicht mehr, worum es geht. Und ich finde, viele Journalisten vergessen einfach ihren Job zu dolmetschen. Ich finde Dolmetschen ganz wichtig, denn die Gesellschaft für deutsche Sprache hilft uns da nicht viel weiter. Die kümmert sich meistens nur um Kommasetzung und richtiges Gendern. Das hat nicht so wahnsinnig viel Erfolg für die Arbeit des Journalisten. Also ich finde, unsere Aufgabe ist es, Begrifflichkeiten zu hinterfragen mit einer sachlichen Bestandsaufnahme und nicht mit einer anklagenden Rhetorik. Und wir sollten auch nicht einfach Kampfvokabeln wie Bio-Deutscher nachdrucken. Ich habe in der Tagesschau erlebt, wie aus den Tschetschenen Widerstandskämpfer wurden, dann wurden sie zu Rebellen, schließlich waren sie die Terroristen. Und da merkt man ja die Macht der Sprache. Also ich finde Wortwahl sehr, sehr wichtig. Hate Speech im Netz beschäftigt mich auch sehr. Ich finde, dass es viele Regeln gibt für die Gendersprache, wie vom Südwestrundfunk, oder eine Richtlinie für Rassismus, wie von der Deutschen Welle. Aber es gibt bestimmte Sachen wie keine verbindlichen Definitionen. Rassismus ist bis heute nicht verbindlich in Deutschland definiert. Es gibt wirklich keine Definition. Ich kann das so sagen, weil ich jetzt im letzten Jahr beim Rassismusmonitor der Bundesrepublik mitgearbeitet habe. Das ist auch bei sexueller Belästigung so und bei vielen anderen Sachen so. Die Menschen müssen auch wissen, wo fängt Rassismus an, wo fängt sexuelle Belästigung an. Viele, viele Dinge werden einfach so verwendet, ohne sie wirklich aufzuklären. Und was mich an den heutigen Medien, was mir doch noch keinen Spaß macht, ist, dass der Zeitdruck oft zu oberflächlichen Recherchen führt. Es wurde noch nie so viel abgeschrieben wie heute. Es ist die Blütezeit für PR-Agenturen, deren Vorlagen immer öfter 1:1 übernommen werden. Und diese SEO-optimierten Schlagzeilen, die oft Versprechen abgeben, die der Text meistens nicht einhält, das macht mich online fertig. Und zuletzt, zur letzten Frage, die mir gestellt wurde, welche Medien ich früher genutzt habe und welche ich heute nutze. Also früher habe ich die Berliner Zeitung, logischerweise, und die NBI gelesen, das Magazin selbstverständlich und die Wochenpost, die waren aber absolute Mangelware. Ich habe mich nicht fürs Neue Deutschland interessiert. Das war ja das Zentralorgan der SED. Damals auch nicht für die Junge Welt von der FDJ, auch nicht für die Neue Zeit von der CDU oder für den Morgen von der LDPD oder die Nationalzeitung von der NDPD, die ich sowieso sehr kritisch sah, weil meine Mama ja Jüdin war. So, und Heute wird ja so mantramäßig immer gesagt, dass nicht mehr der Mensch die Nachricht sucht, sondern die Nachricht sucht den Menschen. Wenn es so ist, dann bin ich ein Auslaufmodell. Ich suche also immer noch die Nachricht. Es ist nicht so, dass mich die Nachrichten finden. Und ich lese gezielt, also was lese ich? Geo, die Zeit, ich lese Carta Demos, das ist jetzt eine Zeitung, die leider eingestellt wurde. Ich schaue BBC, Al Jazeera, ZDF, auch lese ich das die Sachen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland meistens und die Jüdische Allgemeine. Ich lese den Spiegel nicht, der interessiert mich nicht, da er für mich kein Nachrichtenmagazin ist, sondern Meinungsmagazin. Und da er wahnsinnig viel Ossi-Bashing betrieben hat, Bitterfeld schlimmer fand als Hiroshima und so. Also das ist mir einfach. Und ich möchte mir auch nicht ständig erklären lassen, dass ich als Ostler trotzig und frustriert immer nur die Niederlage suche und nur von tumpen Horden umgeben bin und dass ich in einem depressiven Reservat mit nörgelnden Alten und lähmenden Gehorsam bla bla bla. Das möchte ich alle nicht lesen. Deswegen lese ich solche Zeitschriften zum Beispiel nicht.
Okay, vielen Dank, Avini.
Jetzt klingeln euch die Ohren, ja.
Nein, es war gerade recht. Also man merkt ja, es ist ein Thema, was von vorn bis hinten auch sehr emotional machen kann und auch emotional aufgeladen ist und dass man zwar durchaus sachlich drüber reden kann, aber gerade Menschen, die eben selbst involviert sind, eben auch persönlich involviert sind und es nicht nur Geschichten sind, die abgedruckt werden, sondern dass da eben Menschen dahinter stehen. Und deswegen vielen Dank. Böse Ohren klingeln lassen.
Von dir war es aber auch nur eine persönliche Reflexion. Es ist keine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Also da hat jetzt hier Avini gesprochen und nicht die alte DDR oder was weiß ich. Ja? Ich spreche nicht für alle.
Ja, genau. Wir lassen alle vier Referierenden zu Wort kommen und die persönlichen Ost-West- oder West-Ost-Geschichten erzählen. Und das ist eben die Wahrnehmung von euch jeweils. Und die soll an sich auch nicht in Frage gestellt werden. Das ist schließlich eure Wahrnehmung. Und zur Diskussion und zum Austausch kommen wir dann hinterher. Genau, also vielen Dank erstmal dir.